Ja, als Alex das gerade gesagt hat, ist mir eingefallen, bin heute irgendwann spazieren gegangen und beten gegangen und dachte so daran, dass ich sehr viel Bibel lese im Moment und dass das eigentlich auch sehr gut ist und mir sehr gut tut, kann ich jedem nur empfehlen. Aber merkte irgendwie so auch, dass eigentlich das Wichtigste überhaupt ist, nicht Bibel zu lesen und dann Bibelwissen zu haben, sondern dass eigentlich das Wichtigste daran ist, dass die Beziehung zu Jesus aufgebaut wird. Und dass eigentlich das ist, worum es wirklich geht, irgendwie, ne? Dass leidenschaftliche Beziehung mit Jesus da ist, dass eine Freundschaft da ist, dass man merkt, wie man kommt weiter, man lernt den Gott immer mehr kennen, das ist irgendwie das wirkliche Ziel. Und es hat mal jemand gesagt, und das sind Bücher, ich sehr gerne lese, hat mal gesagt, dass das geschriebene Wort, also die Bibel, das lebendige Wort, also Jesus nach Johannes 1 offenbart. Und das ist eigentlich das, worauf es wirklich ankommt. Und wenn wir Bibel studieren und wenn wir hier uns Predigten anhören, geht es eigentlich immer nur darum, dass das geschriebene Wort, das lebendige Wort offenbart und dass wir durch Bibel lesen und durch Predigten hören und durch Austausch immer mehr irgendwie von dem verstehen, wie Jesus eigentlich ist, wie sehr er uns liebt, was er in unserem Leben machen möchte, dass wir die Prinzipien seines Reiches kennenlernen. Das ist das, was wirklich absolut wichtig ist. Denn dann wird es erst zu Offenbarungswissen und auch zu einem Erfahrungswissen. Und es reicht einfach nicht, nur ein Wissen im Kopf zu haben, sondern dieses Wissen muss Erfahrung werden. Irgendwann kann einem das nicht mehr genügen, zu wissen, wie das Gott einen liebt. Irgendwann muss man es mal erlebt haben, dass diese Liebe einem das Herz bricht, und dass man mal eine halbe Stunde in Gottes Gegenwart weint, irgendwie, weil man sich so geliebt fühlt. Oder irgendwann muss es vielleicht auch mal zu dieser Punkt kommen, wo man nicht mehr bloß intellektuell versteht, irgendwie, dass Gott auch die Menschen draußen liebt und nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle errettet werden. Und dass es nicht mehr nur im Kopf bleibt, sondern dass man es einmal irgendwie merkt, was unser himmlischer Vater irgendwie empfindet, wenn ein Mensch verloren geht. Wie schrecklich das für Gott ist, irgendwie einmal irgendwie zu erleben, wie sehr einem das Herz brechen kann, dass es Leute geben könnte, die in die Hölle gehen, weil sie nicht das Evangelium gehört haben. Das muss wirklich einmal gemerkt werden. Und es ist so wichtig, dass es ein Erfahrungswissen wird. Wirklich, dass was von Jesus redet oder von eigentlich die ganze Bibel redet, ist niemals ein Kopfwissen, es ist immer ein Erfahrungswissen. Und niemand kann sagen, dass er irgendetwas verstanden hätte vom Evangelium, bevor nicht Erfahrung dazugekommen ist und man merkt, ich habe es einmal gemerkt, ich habe es gespürt, es ist tief in mich eingedrungen, eine göttliche Wahrheit. Dann erst ist es wirklich gewusst. Ja, das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber ich wollte es gerne auf jeden Fall nochmal sagen. Wir werden heute keinen Zeugnisteil machen oder, böses Wort gesagt, keinen Open Micro Part. Noch blöderes Wort. Also wenn ihr etwas zu erzählen habt und ich glaube, dass hier einige Geschichten sind, dann hebt euch die am besten auf bis nächsten Freitag. Und nächsten Freitag wird dann wieder Gelegenheit sein, wieder das zu erzählen. Aber heute wollen wir uns gerne auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Ich habe vor einer ganzen Weile mal gepredigt über die Speisung der 5000. Kannst du irgendjemand noch daran erinnern? Wow. Cool. Ich wusste es selber nicht mehr. Ich habe im Internet nachgucken müssen. Und heute möchte ich gerne ein bisschen tiefer stapeln und predigen über die Speisung der 4000. Also ein anderes Speisungswunder, das Jesus vollbracht hat. Die Geschichte von der Speisung der 5000 steht im Matthäus-Evangelium, Matthäus 14. Und heute möchte ich gerne predigen halt über die 4000 und die stehen in Markus 8. Und es ist interessant, so Jesus hat die meisten seiner Sachen, also die meisten Dinge, die er getan hat, hat er mehr als einmal gemacht. Einmal Speisung von 5000, dann Speisung von 4000. Zweimal sind sie auf dem Boot, mit dem Boot auf dem See unterwegs gewesen, als es gestürmt hat. Einmal hat Jesus hinten gepennt, das andere Mal wollte er an ihnen vorbeigehen. Zweimal haben sie in Jerusalem sich Peitschen gebaut und den Tempel gereinigt. Einmal am Anfang des Dienstes Jesu, einmal am Ende des Dienstes Jesu. Und es scheint einfach so zu sein, dass Jesus die meisten Sachen mindestens zweimal gemacht hat. Vielleicht hat er sie sogar öfter gemacht, aber die Evangelienschreiber wollten das nicht immer wieder aufzählen. Irgendwie so die 20. Geschichte von Brotvermehrung wäre dann vielleicht langweilig gewesen. Aber ich glaube, dass da einfach so ein göttliches Prinzip hintersteht, nämlich, dass Gott uns so lange eben immer wieder die gleiche Situation kommen lässt, bis wir unsere Lektion gelernt haben. Und was Jesus wirklich wollte, war, dass seine Jünger weiterkommen. Er wollte ihnen nicht einfach nur so ein nettes Geschichtchen bescheren. Er wollte nicht einfach nur, dass sie eine coole Sache mit ihm erleben, sondern was Jesus wollte, war, dass sie verstehen, worum es ihnen geht und dass sie es das nächste Mal selber machen können. Und so hat er immer wieder sie in die gleichen Situationen gebracht, bis sie endlich mal den Test bestanden haben und nicht irgendwie in der nächsten Krise wieder zu ihm gelaufen sind, sondern ihren eigenen Glauben mal umsetzen konnten und selber irgendwie Gott vertrauen konnten in einer Situation. Und so hat er das immer wieder zugelassen. Und ich glaube, dass sehr vielen Leuten das hier genauso geht, dass du merkst, dein Leben läuft irgendwie kreisförmig. Du kommst irgendwie alle paar Monate oder spätestens alle paar Jahre immer wieder an derselben Herausforderung an. Und es scheint einfach so zu sein, dass du im Leben nicht weiterkommst. Dann kann ich dich beruhigen, das ist normal. Du wirst so lange wieder in dieselben Situationen kommen, bis du die Lektion, die Gott dir beibringen wollte, gelernt hast. Und das kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein, wenn man immer wieder irgendwie den schlechten Chef hat. Egal wie oft man seinen Job wechselt, irgendwie immer ist mit dem Chef was nicht in Ordnung. Oder wenn man immer wieder irgendwie den falschen Freund oder die falsche Freundin hat und immer wieder irgendwie merkt man, nee, das ist wieder nicht die richtige und es bringt wieder nur Schmerzen und sucht sich wieder was anderes und kommt wieder in die gleiche Sache rein. Hey, und wenn das bei dir so ist, und wieder denk mal darüber nach, ob es nicht vielleicht beim nächsten Mal, wenn wieder so eine Leidenssituation auftaucht, nicht dran wäre, dass du dich veränderst und dass du mal mit Gottes Hilfe da durchgehst, statt wieder wegzulaufen und wieder irgendwie was Neues auszuprobieren, um damit wieder auf die Nase zu fallen. Und ich kann dir das eigentlich garantieren, wie dein Leben wird so lange immer weiter in Kreisen laufen, bis du einmal irgendwie durchgekommen bist, bis du dich einmal durchgebissen hast und einmal Gott in der Situation geglaubt hast. Und deswegen ist es total wichtig, das zu machen. Markus 8. Das heißt, ich möchte euch gerne nochmal einen kleinen Merkmöglichkeit geben. Ja, wir haben ja in Markus 6 ist die Geschichte der Speisung der 5000, in Markus 8 ist die Geschichte der Speisung der 4000 und ich habe mir überlegt, wie ich mir das selber merken kann. Und du kannst es dir so merken. Du nimmst Markus 6, ziehst davon 1 ab, weil ein Junge im Publikum das Essen mit hatte, multiplizierst das Ganze mal 1000 und bist dann bei 5000. Um von dann auf die Geschichte mit Speisung der 4000 zu kommen, musst du nochmal irgendwie durch 1000 teilen, 3 dazuziehen, das Ganze durch 2 teilen, wieder mit 1000 multiplizieren und du bist bei der Geschichte mit der Speisung der 4000. Also mir hat das unheimlich weitergeholfen. Ich finde, das ist total logisch einfach, ne? Also 6 minus 5 mal 1000, durch mal 1000 durch 1000 plus 3 durch 2 mal 1000 und dann hast du es richtig raus. Hat mich total gesegnet, also da habe ich richtig lange drüber nachgedacht, wie ich mir das merken kann. Und ich bin total zufrieden. Wo steht das jetzt nochmal mit der Speisung der 4000? Nun hatten sich Schnauze. Nun hatten sich damals mal wieder, also ich lese das hier aus dem Mühlheimer NT und werde vielleicht ein paar Einfügungen machen, damit ihr es besser versteht, weil das so ein bisschen altbacken auch geschrieben ist hier. Nun hatten sich damals wieder viele Leute um ihn versammelt, ohne irgendetwas zu essen mitgenommen zu haben. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte ihnen: Mir tun die Leute echt leid. Sie haben 3 Tage hier zugebracht und haben mir beim Predigen zugehört und haben nichts gegessen. Wenn ich sie jetzt fortgehen lassen würde, ohne dass sie was gegessen haben, so könnte es sein, dass sie unterwegs umfallen und verhungern. Denn viele von ihnen sind richtig weit gereist. Seine Jünger kratzten sich am Kopf, schauten sich ratlos an und erwiderten: Je nun, woher sollen wir denn in der Wüste Brot nehmen, um die alle zu sättigen? Er fragte sie: Wie viel Brot habt ihr denn? Sie antworteten: 7. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern: Setzt euch alle hin. Da nahm er die 7 Brote, sagte Dank, brach sie und gab sie seinen Jüngern zur weiteren Verteilung. Und sie teilten sie dem Volke aus. Ebenso hatten sie etliche kleine Fische. Jesus segnete die auch noch und ließ sie ebenfalls verteilen. So aßen sie alle und wurden satt. Es blieb noch so viel übrig, dass sie damit 7 Körbe füllen konnten. Dabei waren es ungefähr 4000, die gegessen hatten. Hierauf ließ Jesus die Leute nach Hause gehen. Ja, das scheint typisch gewesen zu sein. Jesus hatte nicht so ein tolles Orga-Team. Also die waren immer unvorbereitet eigentlich. Und Jesus hat immer irgendwo gepredigt und dann kommen wieder irgendwie Hunderte und Tausende und wieder 4000 Leute da. Die übliche Zählung war nur erwachsene Männer ohne Frauen und Kinder, möglicherweise 16.000 Leute da, was ungefähr 2 Freakstock-Samstagen entspricht. Und alle sind jetzt irgendwie schon 3 Tage da und die Sonne knallt ihnen die ganze Zeit aufs Gehirn. Und sie haben nichts zu essen mit und die Mägen knurren immer lauter. Und die sind endlich durch mit dem Gottesdienst. Jesus hat irgendwie viel gepredigt und viele Leute geheilt und so die üblichen Sachen gemacht, die er immer gemacht hat, wenn viele Leute zusammengekommen sind. Und es war eine richtig gute Zeit. Und jetzt am Ende, ja, haben die Leute Hunger und Jesus denkt sich, ich kann die doch nicht alleine wegschicken. Und dann geht er zu seinen Jüngern. Sie machen so ein kleines Krisenmeeting und er fragt sie, Mensch Leute, was machen wir denn jetzt? Ihr seht ja, wie das aussieht. Die Leute haben so einen Magenknurren, dass ich hier nicht mehr predigen kann, weil das schon zu laut ist. Und wenn ich die jetzt wegschicke, einige von denen sind hunderte von Kilometern irgendwie gelaufen und hier ist ja nur Wüste irgendwie um uns rum. Und wenn ich die jetzt wegschicke, dann verschmachten die ja, dann sind die irgendwann tot, bevor die nach Hause kommen. Und seine Jünger, die das scheinbar nie so richtig gelernt haben. Also ich habe mir sehr vorgenommen, nicht mehr schlecht über die Jünger zu reden, aber das ist auch manchmal echt richtig schwer. Ich meine, vor 2 Kapiteln haben sie erlebt, wie 5000 Leute irgendwie satt geworden sind und jetzt stehen sie wieder da, sind total ratlos und wissen irgendwie gar nicht, was sie machen sollen und sagen, ja Meister, wir waren nicht darauf vorbereitet. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir einen Catering-Service hierhin beordern können. Hätten vielleicht irgendwie ein paar Stände aufbauen können, hätten. Aber jetzt haben wir leider keine Möglichkeit mehr, diese riesige Menschenmenge satt zu kriegen. Und Jesus eigentlich schon wieder, fast wie beim ersten Mal, sagt ihnen, okay Leute, nochmal, was habt ihr denn? Und sie kramen in ihren Taschen, finden 7 kleine Brote, vielleicht so Fladenbrote, vielleicht wirklich so die großen sogar, aber davon wird ja auch irgendwie gerade mal ein großer Mensch satt. Kramen noch weiter in ihren Taschen, finden noch eine Makrele und noch irgendeinen Trockenfisch und das ist es wirklich gewesen. Und Jesus macht wieder das, was er auch bei der Speisung der 5000 schon gemacht hat und sagt den Leuten, okay, jetzt setzt euch mal alle hin, die Erwartung steigt ins Unermessliche, alle Augen sind auf die Jünger gerichtet, 16.000 Augenpaare, gleich 32.000 Augen, von denen wahrscheinlich gerade ein paar wieder erst seit ein paar Stunden sehen können, weil Jesus ein Heilungswunder in ihnen vollbracht hat. Und sie staunen jetzt alle wie ganz gespannt auf die Jünger und Jesus gibt den Jüngern das Brot und sie gehen hin und teilen es aus. Und ich könnte da jetzt ganz lange drüber predigen, aber ich möchte eigentlich bloß euer Augenmerk auf eine kleine Begebenheit richten, wie an der ganzen Sache. Nämlich, dass Jesus eigentlich durch das ganze Neue Testament hindurch und jetzt speziell in den Evangelien, die sich ja ganz doll mit seinem Dienst beschäftigen, dass er in der ganzen Zeit nie irgendetwas geschaffen hat, sondern er hat immer nur das benutzt, was ihm gegeben worden ist. Er braucht es immer irgendwie, dass man ihm etwas gegeben hat und hat immer nur etwas daraus gemacht, aus dem, was er bekommen hat und was gerade da war. Es gibt irgendwie in der ganzen Bibel eigentlich, vielleicht bis auf den Schöpfungsbericht, keine einzige Geschichte, wo Gott irgendetwas aus dem Nichts hervorgezaubert hätte oder wo die Jünger etwas aus dem Nichts hervorgezaubert hätten. Vielleicht habe ich eine vergessen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und es ist eigentlich immer so gewesen, wie dass Jesus etwas Kleines, was man ihm gegeben hat, zu etwas Großem gemacht hat oder dass er etwas Schlechtes, was man ihm gegeben hat, zu etwas Gutem gemacht hat. Aber es ist nie so gewesen, dass er etwas aus dem Nichts einfach hervorgezaubert hätte. Und so ist es auch diesmal so gewesen, als die Jünger dann ganz verzweifelt vor ihm stehen und schon Angst haben, was der Meister denn jetzt von ihnen will. Da fragt er sie einfach nur, was habt ihr? Und er kann mit dem kleinen bisschen, was sie ihm geben, konnte er etwas anfangen und konnte vieles daraus machen, sodass diese ganzen vielen tausend Leute satt geworden sind. Aber er brauchte es, dass man ihm etwas gibt. Und ich glaube, dass wir uns Gott manchmal ganz falsch vorstellen und denken, weil Gott doch souverän ist, könnte er permanent aus nichts etwas machen und haben so ein Bild, das wir auch auf Jesus übertragen und stellen uns das eigentlich irgendwie so vor, dass Jesus es nicht gebraucht hätte, dass man ihm etwas gibt und dass Gott es nicht braucht, dass man ihm etwas gibt und dass er immer irgendwie etwas aus dem Nichts schaffen kann. Und als ich über diese Geschichte nachgedacht habe, da ist mir jemand eingefallen, der manchmal in Walt Disneys lustigen Taschenbüchern auftaucht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas liest. Ich habe früher auch gedacht, das lesen ja bloß Penner sowas. Und jetzt mittlerweile habe ich das ja abonniert. Und kriege also jeden Monat von Alex eins, manchmal sogar zwei, wenn ich irgendwie lieb genug bin, lustige Taschenbücher und kann die dann lesen. Und bin also ein total großer Freund von Walt Disney Comics. Das will ich mal zu meiner Schande gestehen. Aber wenn ihr bei mir vorbeikommen würdet, würdet ihr die sowieso alle da stehen sehen. Sind schon fast 200 mittlerweile. Die kann ich leider auch nicht mehr verstecken. Also kann ich auch genauso gleich darüber reden. Und da gibt's einen Typen, der heißt Gamma. Der taucht bloß in Mickey Mouse Comics auf. Also ich habe den noch nie mit Donald Duck zusammen sehen. Aber das ist so ein kleiner Freund von Mickey Mouse. Und der kommt aus der vierten Dimension. Der wohnt also nicht in Entenhausen. Und ist ungefähr halb so groß wie alle anderen Leute da. Hat nur zwei Finger, also hat einen Daumen und dann hier so, ja, der Rest, der sieht aus wie halt so ein Fausthandschuh, heißt das genau, wie so ein Fausthandschuh. Und wenn er schläft, irgendwie dann schwirrt er so um den Bettpfosten rum, also legt sich auch nicht auf das Bett. Und dieser Typ hat etwas ganz besonders Cooles, nämlich eine Zauberhose. Er hat... Er hat auch nichts anderes an als diese Zauberhose, die sich nicht von alleine wäscht, ihr Ketzer. Und aus dieser Zauberhose kann er alles hervorzaubern, was er braucht. Und ich erinnere mich an eine Geschichte. Da sind sie irgendwann irgendwo festgesessen. Und es gab nur eine Möglichkeit, um wegzukommen, nämlich einen Hubschrauber. Und Gamma holt also so einen kompletten Hubschrauber so innerhalb von ein paar Stunden aus seiner Hose raus. Irgendwie erst zieht er so das Rotorblatt da raus und dann irgendwie so die Kanzel und dann irgendwie so ein Teil vom Fahrwerk. Und dann zwischendurch greift er auch mal daneben und holt irgendwie so einen Wasserball da raus und ein Boot und alles Mögliche, was man gerade nicht gebrauchen kann. Und nach so einer ganzen Weile, irgendwie, wo er immer wieder in seine Hose reingegriffen hat, hat er dann den ganzen Hubschrauber in Einzelteilen zusammen, holt noch die Bauanleitung daraus und das Werkzeug und sie machen sich daran, den Hubschrauber zusammenzusetzen und können endlich wegfliegen. Und ich glaube, dass viele von uns sich Jesus genauso vorstellen oder sich auch Gott so vorstellen. Weißt du, und dass man instinktiv irgendwie meint, so weil Jesus hier alles drauf gehabt hat, hat er das überhaupt nicht gebraucht, irgendwie, dass die Jünger ihm jetzt ihre paar vertrockneten 7 Brote und die kleinen stinkenden Fische gegeben haben, sondern man denkt sich das instinktiv, und ich habe mir das ja selber auch immer so gedacht, wenn die Jünger nichts dabei gehabt hätten, dann hätte Jesus es eben aus seiner Zauberhose herausgeholt. Und dann hätte er eben einen pochierten Lachs herausgezaubert, und so ein paar Filet Wellingtons irgendwie noch da hinten rein und dann hätte er das nächste Mal reingegriffen und hätte irgendwie das schöne, weiße, gestärkte Tischtuch herausgeholt und dann den Eichentisch und dann so ein paar Flaschen 86er Chateau de Bois Südhang, ganz tolles Zeug und das Tafelsilber und irgendwie die schönen Kristallgläser und man hätte sich irgendwie mit allen 16.000 Leuten an diesen Tisch gesetzt und hätte stilvoll diniert zu dem Klängen eines Jazzquintetts, das ebenfalls aus der Hose gekommen wäre. Tolle Szene. Die haben nur an der einen Seite des Tisches gesessen, auf der anderen Seite war eine Punkband, die auch herbeigekommen ist, durch die Hose. Wollt ihr euch jetzt auch nicht verunsichern. Er hätte bestimmt auch für euch noch so ein paar Burger gefunden und Diät-Cola. Pfui. Und genau so ist es nicht gewesen. Jesus hat nicht irgendetwas aus dem Nichts gezaubert, sondern er hat mit dem Ding, die man ihm gegeben hat, etwas angefangen. Und nun sind diese Geschichten ja historisch passiert. Das ist ja eine Tatsache. Es gab eine Evangelisation, wo es nichts zu essen gegeben hat. Da waren 4.000 bis 16.000 Leute, die hatten knurrenden Magen. Man konnte nicht mehr predigen, weil man vor Magenknurren sein eigenes Wort nicht mehr gehört hat. Man konnte sie nicht wegschicken. Aber trotzdem gehen diese Geschichten ja weiter. 1. Korinther sagt, dass uns das alles als Zeugnis geschehen ist, damit wir etwas lernen können über Gott und damit wir wissen, wie Gott, na, ich will nicht sagen, wie er funktioniert, aber nach welchen Prinzipien sein Reich funktioniert. Und dass wir Gott in solchen Geschichten kennenlernen können. Und wenn ich uns so manchmal beobachte, dann glaube ich, dass wir auch heute noch in unserem Gemeindebaualltag und in unserem Nachfolgealltag so eine Gotthard-Wunderhosen-Mentalität an den Tag legen. Und wenn uns irgendwo ein Problem begegnet, dann beten wir dafür, dass Gott es irgendwie übernatürlich löst. Und dann denken wir, ja, Gott ist ja souverän und er kann es ja machen, irgendwie, dass ich morgen in einem völlig anderen Leben aufwache, als ich heute drin bin. Oder dann kann er es ja machen, irgendwie, dass der Mangel, den meine Gemeinde gerade hat, dass er morgen auf irgendeine Weise übernatürlich gelöst ist, ohne dass man irgendetwas dazu getan hätte. Und man setzt so viel Hoffnung und Glauben in das Gebet hinein, dass so etwas passiert, dass man darüber vergisst, dass möglicherweise noch etwas anderes dazu getan werden könnte, außer zu beten. Und ich glaube, dass sich Gott nicht geändert hat. Hebräer 13,8 sagt das, Maleachi 3, Vers 6 sagt es auch, ich, der Herr, ändere mich nicht. Gott ist vollkommen, er muss sich auch nicht mehr ändern. Und so glaube ich, dass es heute noch genauso ist, wie es damals gewesen ist. Und genauso, als wir als die Jünger verzweifelt zu Jesus gesagt haben, ja, was sollen wir denn machen? Wir haben ja nichts. Und er sie gefragt hat, was habt ihr denn? Gebt mir das doch. Genauso wird es auch heute sein, dass wir unheimlich oft für Sachen beten, dass sie passieren. Und wenn wir Gottes Stimme hören könnten in dem Moment, könnten wir wahrscheinlich hören, wie er zu uns sagt, was hast du denn? Was hast du mir denn zu geben? Was kannst du denn einsetzen? Was kannst du mir geben, dass ich es vermehren kann? Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Prinzip des Reiches ist, dass selbst Gott sein Reich nicht so souverän baut und nicht aus nichts irgendetwas macht, sondern dass Gott etwas, was wir ihm geben, was klein und unscheinbar ist und niemals reichen würde, um das zu bewirken, was wir uns vorstellen, dass er das nehmen kann und dass er es vermehren kann, aber dass er nicht aus nichts etwas schaffen wird. Und ich sehe das immer wieder irgendwie in Gemeinden, irgendwie, dass es Gemeinden gibt, die haben keine Lobpreiser oder dass es Gemeinden gibt, die haben keine Prediger oder dass es Gemeinden gibt, die haben irgendwie keine Leute für den Kinderdienst. Und dass man dafür betet und auch dafür glaubt und sagt, Mensch Gott, mach doch irgendwie etwas. Aber dass gleichzeitig Leute da sind, die ein bisschen Gitarre spielen können, aber es nicht einbringen. Dass es gleichzeitig Leute gibt, die sich ganz gut in der Bibel auskennen und auch nicht nur Unsinn reden, aber sich nicht trauen, irgendwie nach vorne zu gehen und mal zu predigen. Und dass es Leute gibt, die sich ein bisschen mit Kindern auskennen und ein bisschen mit denen klarkommen, aber niemals auf den Gedanken kommen würden, das bisschen, was sie haben, einzusetzen. Und ich glaube, dass solche Gebete in aller Regel nicht erhört werden. Klar, kann mal passieren, aber in aller Regel wird es nicht erhört werden, sondern das Normale wird sein, dass Gott irgendwie als Gebetserhörung sagen wird, hey, setz das ein, was du hast. Gib mir das, was du hast, das bisschen, was du hast, und ich will mehr daraus machen. Und das ist so ein wichtiges Prinzip, irgendwie, dass wir es uns nicht leisten können, nicht darüber nachzudenken und es nicht in unser Leben hineinzubringen. Alles im Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt und nichts ist gleich irgendwie in Vollkommenheit da. Alles fängt als ein kleiner Samen an und wird mehr, dann wenn wir es einsetzen. Hab gerade in der S-Bahn hierhin habe ich Matthäus-Evangelium gelesen und in Matthäus 13, Vers 12 müsste das sein, sagt Jesus, wem viel gegeben ist, dem wird noch mehr gegeben werden und wer wenig hat, dem kann auch das noch genommen werden. Und ich glaube, dass das eigentlich eine Erfahrung ist, die wir durchgängig machen und wo wahrscheinlich jeder ein Beispiel irgendwie zu haben würde, dass es Leute gibt, die alles einsetzen, was sie haben und immer mehr kriegen. Und dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die eigentlich etwas einzusetzen hätten, aber es nicht einsetzen und am Ende mit weniger als nichts dastehen und immer weniger haben und immer ärmer werden. Und das ist einfach wie das Prinzip. Wer mit dem, was er hat, wuchert, wer die Talente, die er hat, einsetzt, auch wenn sie noch ganz klein sind, wer das bisschen, was er hat, sät, der wird erleben, dass es mehr wird. Und auf der anderen Seite, wer das, was er hat, nicht einsetzt, wer darauf sitzen bleibt und es nicht benutzt und nicht verwendet, der wird merken, dass er immer ärmer wird und dass irgendwann selbst das bisschen, was er mal hatte, dass es verkümmert ist, dass es weggegangen ist und dass er nichts mehr davon hat. Und das ist so eine wichtige Lektion. Und ich möchte das gerade irgendwie den Leuten predigen, die jetzt irgendwie hier sind und sagen, ich habe eine große Vision oder ich habe eine große Berufung. vielleicht hat sogar schon mal ein Prophet irgendwas über dir gesagt und gesagt, hey, du wirst mal dieses und jenes in Gottes Reich machen. Und du sitzt jetzt da und wartest da drauf und fragst dich, wann das endlich kommen wird. Da will ich dir sagen, es wird niemals kommen, wenn du es nicht das, wie was du jetzt hast, einsetzt. Wenn du nicht treu bist und mit dem wenigen, was Gott dir gegeben hat, dann wirst du niemals über Großes gesetzt werden. Auch das ist was, was Jesus im Matthäus-Evangelium sagt. Wer treu ist im Kleinen, der wird treu im Großen sein und deswegen kann man ihm mehr anvertrauen. Und deswegen ist eigentlich etwas, worüber Jesus hier redet, ist, dass wir die Einstellung haben sollten, dass egal was wir haben, egal was wir beitragen können, dass wir es in Jesu Hände legen, dass wir es in sein Reich hinein investieren und dass wir dann erleben werden, dass es mehr wird. Gleichzeitig aber auch die Warnung davor, dass wenn wir es nicht einsetzen, wird nichts passieren. Und ich bin überzeugt davon, wenn die Jünger gesagt hätten, ja, wir haben gar nichts und dann heimlich irgendwie ihr Brot aufgegessen hätten, dann wäre nichts passiert. Dann hätte Jesus auch nichts machen können. Dann hätte man vielleicht ein bisschen im Publikum rumfragen können, ob da jemand einen Fisch hat. Und wenn da auch keiner mehr einen gehabt hätte, ja, dann hätte Jesus Sand vermehren können. Aber das hätte nichts gebracht. Und das Wunder wäre nicht passiert und die Leute wären irgendwie nach Hause gegangen und wären vielleicht auf dem Weg nach Hause verhungert. Das ist ganz schön ärgerlich, dass wenn du zur Evangelisation gehst und du wirst geheilt und auf dem Rückweg verhungerst. Das ist richtig lebendes Brian-mäßig da. Aber es ist Gott sei Dank nicht passiert. Die Jünger haben das, was sie hatten, eingesetzt und es ist mehr geworden. Und bei mir selber ist das so gewesen, dass, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, bei den Predigerseminaren erzähle ich das immer, so eine der ersten Sachen, die Gott mir nach meiner Bekehrung gesagt hat, war, du wirst mal ein Prediger. Und das fand ich super. Ich wusste nicht genau, was ein Prediger macht, so viel Ahnung hatte ich davon noch nicht, aber ich wollte das gerne. Ich wusste, dass es was damit zu tun hat, von Gott zu reden und auf einer Bühne zu stehen und dachte, boah, das ist richtig super. Und die Sache hatte irgendwie einen ganz großen Haken, nämlich, Gott hatte das keinem anderen gesagt, sondern nur mir. Und deswegen hat mich keiner eingeladen und keiner gefragt, ob ich vielleicht mal predigen wollte. Und dann, wie das so ist, dann verging erst so ein bisschen Zeit und ich wusste nicht so genau, wie, was soll ich denn jetzt machen und hatte zwar so einen Ruf im Herzen und eine Vision, aber keiner wollte mich halt predigen hören und ich wusste auch nicht, wie man anfängt. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich kann mit dieser Gabe jetzt im Moment nichts anfangen und mit dieser Berufung auch nicht. Vielleicht wird es irgendwann kommen, bestimmt wird es irgendwann kommen, wenn es wirklich von Gott ist. Aber ich kann ja in der Zeit, in der ich warte, kann ich was anderes machen. Und ich habe irgendwie immer mehr gemerkt, wie sehr irgendwie Gott sein Reich am Herzen liegt und wie wichtig es ist, Gott ist, dass Menschen gedient wird. Und so habe ich gesagt, egal was ich kann, ich will es für Gottes Reich einsetzen. Und so bin ich hergegangen und habe Flyer gemacht. Die sahen ganz schön schlimm aus. Ich habe die noch mit dem Kopierer irgendwie dann kopiert und mit der Schreibmaschine getippt und also überhaupt gar kein Design. Ich hatte auch gar keinen Computer und so. Aber ich dachte, hey, irgendwie muss die Botschaft Gottes unter das Volk gebracht werden. Also habe ich die gemacht und habe die kopiert und habe die hinter Scheibenwischer getan und habe die ausgeteilt und versucht, mit Leuten über den Glauben zu reden. Und dann irgendwann bin ich in die CGW gekommen und dachte, gut, ich will jetzt meiner Gemeinde da dienen. Und das Erste, was man da mir angeboten hat zu machen, war putzen. War ich nicht so richtig begeistert von, habe aber gesagt, okay, will ich halt die Gemeinde putzen. Und habe dann über Jahre hinweg, jeden Monat, irgendwie den großen Raum da irgendwie gesaugt. Und das dauert Stunden, das war echt richtig lang, aber war auch gute Gelegenheit, Lobpreis zu machen und in Sprachen zu beten und da ganz allein irgendwie durch den Raum irgendwie durchzufegen. Und dann fing ich an, in der Band zu spielen und dann habe ich Büchertische da gemacht für irgendeinen anderen Dienst und habe mich da bemüht, irgendwie die zu unterstützen. Und irgendwann kam dann dieser Moment, wo Gott gesagt hat, okay, jetzt kannst du auch anfangen zu predigen. Und dann kamen so die Ersten, die gesagt haben, hey, predige doch mal bei uns. Und es ist immer mehr geworden. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich Gott nicht das bisschen gegeben hätte, was ich zu geben hatte und womit er gerade was anfangen konnte, dann wäre ich bis heute nicht dazu gekommen, irgendwann mal zu predigen. Und es waren gerade irgendwie in der CGW waren richtig viele Möglichkeiten, wo ich echt hätte sauer werden können und gesagt hätte, Mensch, irgendwie keiner sieht hier meine Begabung und keiner lädt mich hier mal zum Predigen ein, ist auch nie passiert. Und wo ich sicherlich hätte sagen können, ja, die anderen Sachen will ich aber nicht machen, wie weil Gott mir doch dieses Große irgendwie anvertraut hat, wo ich irgendwann mal reinkommen würde. Und hätte mein Leben lang darauf warten können und immer bitterer darüber werden können, dass ich nicht reinkomme, wenn ich nicht irgendwie das einfach gesät hätte, was ich hatte. Und so kann ich mir vorstellen, dass auch wie bei den Jüngern so der ein oder andere da war, der sich dachte, ja Mensch, wenn ich jetzt hier so einen tollen Catering-Service hätte, ja dann wäre das überhaupt gar kein Problem. 16.000 Leute, wie kein Ding. Da würde ich ein paar Lachsschnittchen holen und alles wäre irgendwie in Ordnung. Aber jetzt habe ich ja nichts, was ich einsetzen kann. Aber die Sache war ja wirklich ganz anders irgendwie. Sie hatten etwas, was sie einsetzen konnten und Jesus konnte aus diesem bisschen etwas machen. Und so will ich euch da echt herausfordern, also jeden Einzelnen, egal ob du zu dieser Gemeinde gehörst oder zu einer anderen Gemeinde gehörst, setz dich ein. Setz das, was Gott dir gegeben hat, ein. Warte nicht darauf, dass du irgendwann einmal viel haben wirst, denn dann wirst du niemals viel bekommen. Und das ist kein Unglaubensding, das ich jetzt über dich ausspreche oder so, sondern einfach um etwas vom Wort Gottes her. Du wirst niemals viel haben, wenn du nicht das Wenige, was du hast, lernst einzusetzen. Und viele von uns haben nicht mehr diese Mentalität. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Vielleicht, weil wir in der charismatischen Szene irgendwie so eine ganze Weile Berufung und sowas total überstrapaziert haben und Gabenorientiertheit immer wieder irgendwie gepredigt haben, was auch gut und richtig ist. Aber vielleicht sind wir in ein anderes Extrem gegangen und haben darüber vergessen, wie wichtig es ist, das, was man jetzt schon hat, zu geben. Egal, ob es jetzt gerade irgendwie hundertprozentig der Gabe entspricht oder nicht. Und das, worauf es eigentlich ankommt im Neuen Testament, in der ganzen Bibel, ist, dass Gott Menschen liebt und dass jeder von uns etwas beizutragen hat, um anderen Menschen zu dienen. Und ich weiß, dass keiner heute Abend hier ist, der nichts zu geben hat. Und der niemanden segnen kann, der nicht irgendwie die Gemeinde, in der er ist, weiterbringen kann. Und wir sollten es uns wirklich abgewöhnen, irgendwie zu denken, dass das bisschen, was wir haben, zu wenig ist. Und wir sollten es in Jesu Hände geben und wir sollten es hineinsäen in Reich Gottes und wir sollten etwas daraus machen. Und in diesem Sinne würde ich gerne gleich noch für euch beten. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist und dass er mal ganz praktisch ist. Also es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche tollen Erlebnisse mit Gott zu haben, sondern ich glaube, dass Gott euch Sachen zeigen möchte, die ihr tun könnt und die ihr einsetzen könnt. Vielleicht wird euch manches total unspektakulär erscheinen und ihr werdet denken, Mensch, schade, dass er gerade das sagt. Egal. Vielleicht ist es bei anderen etwas, woran ihr niemals gerechnet hättet, was ihr völlig aus dem Blick verloren habt. Dann ist es wichtig, das zu hören. Aber ich möchte euch da gerne ermutigen, euch einfach mal die nächste Woche zu nehmen, und zu sagen, ich werde etwas finden, womit ich Gottes Reich bauen kann. Ich werde etwas finden, was Menschen segnet. Ich werde etwas finden, was die Gemeinde und den Ort, an den Gott mich gestellt hat, weiterbringt. Und ich werde einfach etwas finden, was ich weitergeben kann und werde erleben, dass Jesus es vermehrt. Ja, Schweiß ins Auge gelaufen, brennt voll. Ich hatte jemand die Gabe des Taschentuchs. Dankeschön. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Reich zwar hundertprozentig nicht von dieser Welt ist, aber dass wir doch immer wieder auch eigentlich ganz natürliche Prinzipien darin wiederfinden. Jesus, ich danke dir dafür, dass das, was wir dir bringen, dass du etwas damit machen kannst. Und Heiliger Geist, so bitte ich dich, dass du mit meinen Freunden hier jetzt redest. Und ich bitte dich, dass du jedem von ihnen zeigst, irgendwie, was du in sie hineingelegt hast oder was in ihrem Leben drin ist. Und was sie einsetzen können zu deiner Herrlichkeit. Und Jesus, ich bitte dich, dass du dein Volk mit einer Einstellung segnest, die sagt, ich will dein Reich weiterbringen, ganz egal womit. Und egal, ob es Spaß macht, egal, ob es irgendwie meine Hauptgabe ist oder nicht, ich will das Reich Gottes weiterbringen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für jeden von uns was vorbereitet hast, Herr. Gott, danke mir, dass jeder von uns mit dir Dinge erleben kann. Und ich bitte dich, dass wir da reinkommen, diese Dinge auch wirklich zu erleben. Jesus, ich bitte dich, dass du jeden, der heute hier ist und auch jeden, der zu uns als Gemeinde gehört, irgendwie aus Passivität rausholst. Herr, ich bitte dich, dass wir keine Zuschauer sind, sondern dass wir Leute sind, die aktiv teilnehmen. Ich bitte dich, dass wir nicht in Gottesdienste gehen, um uns berieseln zu lassen, sondern ich bitte dich, dass wir gehen, um Prinzipien des Reiches zu lernen, dich immer mehr kennenzulernen. Gott, und ich bitte dich, dass wir ein Leben leben, das auf deinem Altar liegt und dass wir bereit sind, alles für dich zu geben, egal ob es groß ist oder klein. Ich bitte dich, dass wir nicht auf die großen Gelegenheiten warten und dabei die kleinen außer Acht lassen, sondern dass wir Leute sind, die bereit sind, alles zu geben, was sie haben. Gott, und ich bitte dich, dass gerade für die Leute, die da noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht haben, Gott, ich bitte dich natürlich, dass du die Leute segnest, die irgendwie immer schon viel eingesetzt haben. Aber ich bitte dich, dass du irgendwie auch gerade die anderen irgendwie dahin bringst, irgendwie zu verstehen, dass es mehr wird, wenn wir es weggeben. In Jesu Namen. Amen. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben. Und ich wollte es auch nochmal sagen, wie Lobpreis ist etwas, was wir zusammen machen, wir als ganze Gemeinde. Ich meine, nicht jeder kann hier vorne in der Band spielen, aber jeder kann irgendwie Lobpreis machen und jeder kann irgendwie vor Gottes Thron kommen. Und ich würde euch da auch gerne irgendwie mal ermutigen, gebt echt das, was ihr irgendwie jetzt an Liebe irgendwie zu Gott habt, gebt Gott das zurück. Und was ihr vielleicht an Faszination irgendwie für Jesus habt, gebt das in den Lobpreis hinein. Und steht nicht einfach da oder geht irgendwie sogar raus, sondern macht wirklich mal aktiv mit. Irgendwie macht vielleicht die Augen zu, wenn ihr die Lieder kennt, und geht im Lobpreis mit. Ihr öffnet euer Herz irgendwie für Jesus. Denn Anbetung ist etwas, was unheimlich segnen kann. Ich glaube, dass der Mensch echt dazu geschaffen ist, eigentlich Gott anzubeten. Dass jeder von uns dazu geschaffen ist, irgendwie ein Anbeter zu sein. Dass jeder von uns dafür geschaffen ist, in engen Kontakt mit seinem Schöpfer zu sein. Und dass wir es uns eigentlich nicht leisten können, solche Gelegenheiten in Gottes Gegenwart zu kommen, verstreichen zu lassen. Und deswegen nehme ich mir das eigentlich immer vor, so vor dem Lobpreis. Irgendwie ganz egal, ob ich jetzt gerade müde bin nach der Predigt oder irgendwie denke, dass ich jetzt ein bisschen deprimiert bin, weil die Predigt scheiße gelaufen ist oder so. Ich nehme es immer vor, irgendwie, ich will in Gottes Gegenwart kommen. Ich will irgendwie hier sein und ich will mein ganzes Leben oder mein ganzes Sein in diesen Lobpreis hineingeben. Ich will vor Gottes Thron kommen. Ich will etwas von Jesus erleben. Und meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich meistens klappt. Es gibt ganz wenig mal irgendwie Lobpreiszeiten, die wirklich völlig an mir vorbeigehen. Aber normalerweise gibt Gott mir immer etwas. Und deswegen, ich lass uns das nicht irgendwie passiv machen, sondern lass uns voll reingehen. Lass uns echt als Leute in den Lobpreis reingehen, die wissen, wie das Gott ihnen begegnen will. Und die sagen, hey, es ist mein Herzenswunsch, dass ich in diesen Thronsaal Gottes komme. Und ich glaube, du wirst merken, wie das der Lobpreis eine ganz andere Qualität haben kann, als wenn man einfach nur mit verschränkten Armen dasteht und Gott nicht an sich rankommen lässt.